Laura, zu diesem Zeitpunkt kann ich nicht mehr als mein Wort anbieten. Ich bin ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter im Geheimdienst. Ich hoffe, Sie verstehen, dass die Kontaktaufnahme mit Ihnen ein extrem hohes Risiko darstellt und Sie bereit sind, den folgenden Vorsichtsmaßnahmen zuzustimmen, bevor ich mehr erzähle. Dies wird keine Verschwendung Ihrer Zeit sein. Das ist ein Auszug aus einer verschlüsselten E-Mail an Laura Porteous, einer US-amerikanischen Journalistin aus dem Jahr 2013. Der Verfasser? Citizen 4, ein Pseudonym. Monatelang schreibt sie mit ihm verschlüsselte E-Mails. Erst 6 Monate nach der Kontaktaufnahme wird seine wahre Identität bekannt. Es handelt sich um Edward Snowden, damals NSA-Mitarbeiter. Er enthüllt zusammen mit Laura Porteous und anderen JournalistInnen die weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken der NSA.
Newsdesk, der Podcast über Journalismus und Social Media aus dem Museum für Kommunikation Nürnberg.
Wir sind Sina und Melissa und studieren Journalismus. In der vorherigen Folge haben wir uns schon mit Investigativjournalismus auseinandergesetzt und gelernt, dass Kontaktpersonen sehr wichtig sind. Dazu zählen auch Whistleblower.
Bevor wir jetzt aber weitergehen und erklären, wie genau JournalistInnen mit Whistleblowern zusammenarbeiten, müssen wir eine wichtige Frage klären, und zwar, was ist eigentlich Whistleblowing?
Wörtlich ist ein Whistleblower jemand, der an eine Warnpfeife bläst. Also auf Englisch, to blow the whistle. Whistleblower sind also HinweisgeberInnen, die Aufmerksamkeit auf Fehlverhalten, unethisches Verhalten oder auf illegale Vorgänge lenken, beziehungsweise sie erst entdecken und dann aufdecken. Dabei berichten sie häufig über Missstände in ihrem Arbeitsumfeld, die eigentlich nicht öffentlich werden sollen, zum Beispiel Korruption, Bestechung oder Insiderhandel. Whistleblower können intern Missstände melden oder extern bei zuständigen Behörden, Dritten oder der Presse. Edward Snowden als Whistleblower kennt ihr ja schon, aber es gibt noch andere Beispiele.
Ein deutscher Whistleblower ist Martin Porwoll. Er arbeitete in einer Apotheke in Bottrop, in der Medikamente für Krebspatienten gepanscht wurden. Der Eigentümer hatte weniger oder gar keinen Wirkstoff in die Infusionsbeutel gefüllt und damit sehr viel Geld gemacht. Porwoll sammelte Beweise und deckte den Fall auf. Chelsea Manning ist eine US-amerikanische Whistleblowerin. Sie machte 2010 als IT-Spezialistin bei der US Army schwere Verfehlungen von US-Militärangehörigen im Irak und in Afghanistan öffentlich. So zeigte zum Beispiel ein Video, dass eine US-Hubschrauberbesatzung wehrlose ZivilistInnen im Irak tötete. Um Dokumente wie solche zu teilen, nutzte sie die Plattform WikiLeaks.
Von WikiLeaks habt ihr vielleicht schon gehört, aber was ist es eigentlich? Die Plattform WikiLeaks ist eine Enthüllungsplattform, auf der Dokumente anonym veröffentlicht werden können. In WikiLeaks steckt das Wort leaken. Das kommt aus dem Englischen und meint ein Leck oder durchsickern. Es bedeutet, dass nicht autorisierte Inhalte veröffentlicht werden, die eigentlich vertraulich sind. Bekannte Leaks sind zum Beispiel die Panama Papers oder die Paradise Papers. Möglichkeiten für Whistleblower, anonym Hinweise zu geben, sind unter anderem WikiLeaks oder das deutsche Whistleblower-Netzwerk. Neben diesen Plattformen ist eine andere Möglichkeit, sich direkt an die Presse zu wenden. Dabei hat der Schutz von Quellen, also zum Beispiel von Whistleblowern, höchste Priorität. Deshalb haben Medien Vorkehrungen getroffen, damit Quellen sie sicher kontaktieren können, denn Telefon und E-Mail sind eventuell nicht sicher genug. Möglichkeiten bei der SZ sind zum Beispiel SecureTrop. Das ist eine Software, über die man verschlüsselt mit JournalistInnen kommunizieren kann. Weitere Möglichkeiten sind verschlüsselte E-Mails oder das Anonymisierungsnetzwerk Tor. Es verschleiert die IP-Adresse der NutzerInnen. Außerdem können Whistleblower auch verschlüsselte Messenger-Dienste wie Signal oder Threema benutzen.
Thomas Steinmann ist Reporter und Redakteur bei Kapital. Auch er hat schon mit Whistleblowern zusammengearbeitet. Wie genau diese Zusammenarbeit aussah und worauf er dabei geachtet hat, hat er uns genauer erklärt.
Musik
Wie funktioniert denn dann konkret diese Zusammenarbeit mit jemandem, der auch unerkannt bleiben möchte? Also
ja, also es ist häufig so, dass dann so eine Erstkontaktaufnahme vielleicht noch klassisch erfolgt, so per Mail irgendwie. Und dann versucht man aber natürlich auch schnell den Kanal zu wechseln, ne? Und versucht da etwas, sag ich mal, vertrauenswürdigere Kanäle zu nutzen. Und bis es zu einem Treffen kommt zum Beispiel, das stelle ich mal fest, das dauert und manche wollen das auch gar nicht.
Mhm.
Manche kommen auch wirklich runter, sagen auch nicht, wer sie sind.
Mhm.
Und da weiß man es dann nicht. Und ich meine, klar, man muss dann sich irgendwann immer die Frage stellen, was haben die davon? Warum machen die das? Und was versprechen die sich auch von so einer Kooperation? Das ist am Ende mit so Quellen, ist es eben auch eine Kooperation. Das heißt jetzt nicht, dass die sozusagen Journalisten sind, die machen nicht unseren Job, aber
mhm.
dennoch, wenn das große Projekte sind und die Leute, die da einem das Vertrauen geben, auch ins Risiko gehen, das ist ja häufig so,
mhm.
dann muss man zumindest sie auch, muss man ihnen das Gefühl geben, dass man sie ernst nimmt und kann dann nicht nur absaugen. Ja, also man kann dann nicht nur nehmen, man muss dann auch zum Beispiel ein bisschen informieren, was man plant. Man muss zum Beispiel muss man mal fragen, ob es zum Beispiel bestimmte, wenn man veröffentlichen will, ob es sein kann, eben, dass da bestimmte Zeitpunkte gefährlich sein können, etc. etc. Also,
mhm.
und da ist natürlich wirklich zentral, wenn wir wissen, wer die Identitäten dahinter sind, oder wenn die Leute unter ihrem normalen, echten Namen sich rühren, dann das ist natürlich wirklich zentral, dass wir dann auch in der, sozusagen in der Recherche nach außen mit Dritten niemals zu erkennen geben, wo das mhm. Material herkommt, welchen Leuten man im Kontakt ist, auch nicht irgendwo aus welchen Ecken.
Was mich jetzt noch interessiert, Sie hatten ja vorhin auch gesagt, dass sich halt manche zu erkennen geben und manche eben nicht. Und wenn sich jetzt jemand nicht zu erkennen gibt, vertrauen Sie der Person dann überhaupt? Oder wie kommt es dann dazu, dass Sie sie als vertrauenswürdige Quelle dann trotzdem einstufen können? Und müssen dann die Informationen irgendwie nochmal doppelt geprüft werden? Oder wie gehen Sie dann damit um?
Ja, das müssen Sie sowieso doppelt und dreifach. Das ist dann auch erstmal, so muss man das dann sehen, erstmal einfach eine Spur, die man verfolgt, eine Information, mit der man arbeitet, im besten Fall natürlich ein Dokument. Ne? Also wenn zum Beispiel jemand anonym mir trotzdem nachweislich authentische Dokumente schickt, dann sprechen die Dokumente mehr oder sind die wichtiger als die Person. Ne? Also
mhm.
die am Ende ist es egal, wer die übermittelt, wenn die Dokumente belastbar sind, das muss man natürlich verifizieren, so wie man alle Informationen verifizieren muss, aber man muss auch die Informationen verifizieren von Leuten, die mit offenem Visier an einen herantreten.
Ja, und jetzt konkret auch nochmal in Bezug auf den Schutz von den Einzelpersonen, was ich mich nämlich frage ist, wie genau beschreibt man die dann? Also wenn es ja anonyme Dritte sind, kann man dann aber trotzdem schreiben aus dem und dem Unternehmen und wie vorsichtig muss man da sein? Weil im Endeffekt wissen ja und oder können Unternehmen ja vielleicht dann abschätzen, welche Person das war. Also wissen Sie, was ich meine? Wie
ja.
achten Sie darauf?
Ja, also das ist natürlich ein essentieller Punkt beim Stichwort eben Schutz von Quellen und da das ist zum Beispiel so ein Punkt, über den man dann auch reden kann mit den jeweiligen Informanten, was für die, wo die sich sicher fühlen, ja, wie nah man rangehen kann. Also man hat da einen gewissen Zielkonflikt, sag ich mal, oder wie wir schon versuchen, natürlich, und da, wenn da jemand zu Wort kommt, so also anonym, gibt ja auch häufig dann Kreise, ja, Unternehmenskreise oder Bundestagskreise oder so, das ist dann immer so eine berühmte Formulierung finden Sie in vielen Texten, oder sagte ein Insider von, keine Ahnung, Siemens oder so. Also wir wollen als Journalisten natürlich möglichst präzise werden, damit wir den Lesern zeigen können, diese Information ist zuverlässig, weil sie von jemandem kommt, der das schon weiß und der da nah dran ist. Umgekehrt aber hat dann der Informant oder die Informantin eher das Interesse, häufig zumindest, dass eben es eher vage bleibt, wo die Sachen herkommen.
Tu Thomas Steinmann hat im Interview immer wieder betont, wie wichtig der Schutz von Quellen ist. Denn gerade wenn Whistleblower sich zu erkennen geben, kann das rechtliche Folgen haben. Zum Beispiel können ArbeitnehmerInnen gekündigt werden oder sie können abgemahnt werden. Bei BeamtInnen ist es so, dass es disziplinarrechtliche Sanktionen geben kann, bis zu der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Wenn ein Straftatbestand erfüllt ist, kann es sogar zu Geld- oder Freiheitsstrafen kommen. Daneben gibt es aber auch oft nicht rechtliche, negative persönliche Folgen, wie zum Beispiel Mobbing am Arbeitsplatz oder Nachteile für die berufliche Zukunft, denn oft ist die Karriere vorbei und das Fußfassen in der Branche gestaltet sich als schwierig. Zusätzlich kann es auch psychische und finanzielle Probleme geben.
Edward Snowden ist hierfür ein extremes Beispiel. Er lebt seit 2013 im Exil. Er würde gerne in die USA zurückkehren, aber dort müsste er sich einer Anklage stellen und würde wahrscheinlich für mindestens 30 Jahre ins Gefängnis kommen. Ein deutsches Beispiel ist Margret Herbst. Sie war bis 1994 Tierärztin beim Fleischhygieneamt. Sie machte erst intern und dann öffentlich auf Symptome bei Schlachtrindern aufmerksam, die eine BSE-Erkrankung sein könnten. Bei BSE handelt es sich um eine Tierseuche, die man anzeigen muss. Daraufhin wird sie fristlos entlassen, weil sie ihre Bedenken öffentlich geäußert hat. Die Begründung für die Entlassung? Sie habe gegen ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit verstoßen. Mit 54 ist sie arbeitslos.
Diese Beispiele zeigen, dass Whistleblower oft als VerräterInnen abgestempelt werden, statt als HeldInnen, die Zivilcourage zeigen und illegale Vorgänge aufdecken. Ein Grund dafür ist, dass Whistleblower oft gegen den Arbeitsvertrag verstoßen, wenn sie interne Dokumente veröffentlichen. Das ist ein arbeitsrechtliches Problem. Aber, dass der Rechtsbruch zum Wohle der Allgemeinheit dient, ist dabei oft zweitrangig. Doch wie sieht es eigentlich mit dem rechtlichen Schutz für Whistleblower aus? Allgemein gibt es in Deutschland keine umfassende gesetzliche Regelung zum Whistleblowing. Ob Whistleblowing im Einzelfall rechtlich erlaubt ist, ist vorher oft schwer oder gar nicht zu beurteilen. Wenn Whistleblower durch die Medien auf Missstände aufmerksam machen, gelten sie als InformantInnen und sind durch das Zeugnisverweigerungsrecht der JournalistInnen geschützt. 2019 wurde die EU-Whistleblower-Richtlinie beschlossen. Zum Schutz von Personen, die in ihrem Arbeitsumfeld Verstöße gegen EU-Recht melden. Dabei werden nicht nur MitarbeiterInnen, sondern zum Beispiel auch ehemalige MitarbeiterInnen, BewerberInnen oder JournalistInnen geschützt, die Missstände melden. Außerdem ist ein dreistufiges Meldesystem vorgesehen. Erst meldet man es intern, dann an die zuständige Behörde und zum Schluss kann man sich an die Öffentlichkeit wenden. Deutschland muss diese Richtlinie bis Ende 2021 in nationales Recht umwandeln. Wie genau die Whistleblowing-Richtlinie in Deutschland umgesetzt wird, ist derzeit noch unklar.
Wir sehen also, der Umgang mit Whistleblowern ist in Deutschland noch ziemlich vage. Das und vieles mehr haben wir in der heutigen Folge gelernt. Was das Wichtigste daraus ist, erzählen wir euch jetzt. Whistleblowing in 60 Sekunden.
Whistleblowing bedeutet wortwörtlich, dass jemand in eine Warnpfeife bläst. Deshalb werden Personen, die auf Fehlverhalten, unethisches Verhalten oder illegale Vorgänge aufmerksam machen, als Whistleblower bezeichnet. Um die Missstände zu beweisen, veröffentlichen sie häufig geheime oder interne Vorgänge und Dokumente. Teilweise arbeiten Whistleblower mit der Presse zusammen. Dabei ist es sehr wichtig, dass die Identität der Whistleblower geschützt bleibt. Deshalb sorgen Medien dafür, dass Whistleblower sie verschlüsselt kontaktieren können. Neben der Presse können Whistleblower unter anderem Dokumente oder Hinweise an Plattformen wie WikiLeaks oder ans deutsche Whistleblower-Netzwerk geben. In Deutschland gibt es noch kein klares, umfassendes Gesetz zum Whistleblowing. Die EU hat aber 2019 eine Richtlinie beschlossen, die Whistleblower schützen soll, wenn sie in ihrem Arbeitsumfeld Verstöße gegen EU-Recht melden.
Ich bin mal gespannt, ob wir als angehende JournalistInnen später auch mal Missstände aufdecken oder mit Whistleblowern zusammenarbeiten werden. Bis dahin bleiben wir gespannt, welche Fälle in den nächsten Jahren noch ans Licht kommen werden. Wir hoffen, dass ihr, genau wie wir, einiges über investigative Recherche und Whistleblowing dazulernen konntet.
Damit verabschieden wir uns und bedanken uns fürs Zuhören. Tschüss!
Ciao!